Electrify, der Podcast.
Mit mit Jana. Der Esel nennt sich immer zuerst. Mit Jana Höfner in Horb. Hi, Jana.
Hallo, Jerome.
Wir sind beide ein bisschen durch den Wind. Ich bin Jerome Brunel. Aber das habe ich schon gesagt. Aber das habe ich schon am Anfang gesagt. Wir sind beide ein bisschen durch den Wind, weil erstens mal haben wir ordentlich gepichelt.
Nein. Und wir haben gerade eine super Meldung reinbekommen, die kam gerade ganz heiß über den Ticker.
Moment. Hol mal das Fax raus.
107 Lungenfachärzte haben offiziell festgestellt, dass Electrify BW, der Podcast, viel besser ist als der von Clean Electric.
Ja, und 107 Lungenfachärzte haben gesagt, dass Stickoxid überhaupt gar nicht schädlich ist.
Ja, sind wir uns doch einig.
Ja.
Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es um ein bisschen ein kleines kontroverses Thema.
Ja, kann man so sagen, wobei ich da schon eigentlich eine relativ klare Meinung habe. Es geht außerdem um die nächste Veranstaltung, die wollen wir auch mal ein bisschen anteasen. Geht um Zulassungszahlen, es geht um den Nissan ENV 200 und dies und das.
Und jenes.
Womit fangen wir denn an, Jana? Wir haben heute irgendwie nur Quatsch gemacht vorher.
Ja, machen wir ja sonst auch immer. Dann schneiden wir die Lacher raus und sagen, es ist unser Podcast.
Genau.
Nee, wir haben, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem wichtigsten Thema an, was für viel Diskussion gesorgt hat. Am Freitag war es, glaube ich, Donnerstag, vergangene Woche auf jeden Fall, hat die NBW ihr neues Preismodell vorgestellt. Und die gute Nachricht vorweg, es gibt keine Zeitabrechnung mehr, es gibt keine Pauschaltarife mehr, sondern man bezahlt das, was man lädt, und zwar die geladenen Kilowattstunden.
Genau.
es gibt.
Ich lerne dazu.
Ja,
überleg mal.
Ist ja
so
schön,
viele
so
Folgen.
Ich habe 36 langsam, Folgen.
Ja, ich habe es langsam gelernt.
Ja. Erstmal großer Jubel. Auch bei uns großer Jubel, dass man jetzt nur noch zahlt, was man lädt. Und dann haben viele auf die Preise geguckt und haben gesagt: oh, ich glaube, die spinnen. Ist viel zu teuer. Überhaupt. Also sie haben viel Kritik einstecken müssen, weil nämlich die Kilowattstunde kostet AC ohne Grundgebühr 39 Cent und DC 49 Cent und mit Grundgebühr jeweils 10 Cent.
Ich glaube, die Elektroautofahrer sind halt auch sehr verwöhnt mit kostenlosem Strom. Das muss man auch ganz klar sagen. Man kriegt ja an vielen Ecken kostenlosen Strom. Dann sagen sie natürlich, warum soll ich jetzt dafür bezahlen? Aber ich würde vorschlagen, du hast ein Interview gemacht. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich da zur gleichen Zeit leider einen Termin hatte. Und zwar mit Christoph Ulusoy. Er ist Produktmanager für Elektromobilität bei der ENBW. Den hast du gesprochen. Und was war denn deine erste Frage an ihn? Weißt du das noch?
Ich hab's gewusst. Mit wem habe ich gesprochen? Ja, und aus Karlsruhe ist uns jetzt zugeschaltet Christoph Ulusoy, Leiter Produktmanagement E-Mobilität bei der NBW. Und wir wollen ein bisschen über die neuen Tarife sprechen, die die NBW ja Ende vergangener Woche veröffentlicht hat. Da gab es viel Lob, aber auch manche Kritik zu. Wollen Sie kurz nochmal erklären, wie das Tarifmodell denn jetzt aussieht?
Genau, vielen Dank. Freue mich, dass ich natürlich die Gelegenheit habe, das hier zu erklären. Prinzipiell haben wir das Tarifmodell nach ein paar ganz einfachen Prinzipien gestrickt, nämlich zuallererst basierend auf einer Kilowattstundenabrechnung. Zweitens wollten wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Ladeinfrastruktur auch im Roaming einen einheitlichen und einfachen Preis anbieten. Hierzu haben wir zwei Tarife und Gruppen oder Tarifgruppen entsprechend eingeführt, nämlich zuallererst ein Standardtarif. Der ist für all diejenigen gedacht, die ab und an öffentlicher Ladeinfrastruktur laden, nämlich einerseits mit 39 Cent die Kilowattstunde an der AC-Ladesäule und 49 Cent die Kilowattstunde an allen Schnellladestationen und High-Power-Chargern. Das Ganze ohne Grundgebühr und natürlich auch keinen Roaming-Kosten. Zweiter Tarif, den wir einführen werden, ist ein Vielladetarif für all diejenigen, die recht häufig an öffentlicher Ladeinfrastruktur laden, die vielleicht auch gar keinen Stellplatz zu Hause haben, keine eigene Wallbox zu Hause haben. Hier ist zuallererst eine Grundgebühr von 4,99 € im Monat, die aber die ersten drei Monate entfällt. Und dann haben wir Kilowattstundenpreise von 29 Cent die Kilowattstunde für die AC-Lader und 39 Cent die Kilowattstunde an den Schnellladestationen und High-Power-Chargern. Beim Vielladertarif muss man sagen, jeder, der den bucht, bekommt eine Karte, eine RFID-Karte mit dazu. Und klar, der Tarif ist monatlich kündbar. Also wenn man sich entscheidet, ich habe das eine Weile ausprobiert, braucht das jetzt aber nicht mehr, weil man jetzt eine eigene Ladestation zu Hause hat, dann ist der monatlich kündbar. Und so folgen wir dem Ziel, das Thema sehr, sehr einfach vor Kunde zu machen.
Wer mich jetzt schon eine Weile kennt und auch unseren Verein schon eine Weile kennt, der weiß, dass wir sehr lange auf kilowattstundenbasierte Abrechnung beharrt haben und auch immer wieder nachgebohrt haben, auch bei Ihnen, mit sehr viel Nachdruck. Deswegen ist ja erstmal schön, dass es jetzt endlich eine Kilowattstundenabrechnung gibt und man einfach an der Ladesäule sagen kann, das kostet 29 Cent pro Kilowattstunde, weil dann können die Leute mich auch was mit anfangen. Und Sie haben erstmal auf ein Kombitarif oder einen Blockiertarif verzichtet. Warum?
Stand heute sehen wir, dass wir an der Ladestation ein ganz unterschiedliches Bild haben. Wir haben Ladesäulen, die sau häufig blockiert sind, die sau häufig zugeparkt sind, an denen die Leute sehr lange stehen. Wir haben aber auch viele Ladestationen, an denen das noch nicht der Fall ist. Und wir haben uns jetzt an der Stelle dafür entschieden, erstmal auf die Zeitkomponente zu verzichten und die Situation noch eine Weile zu beobachten. Was wir jetzt im ersten Schritt sehr, sehr schnell tun wollen, ist, wir wollen den Kunden an der App und an der Ladesäule aktiv darauf hinweisen, dass das erstmal kein Parkplatz ist, sondern dass die Ladesäule zum Laden gedacht ist. Kunden werden nach einer gewissen Zeit eine Push-Nachricht bekommen und so wollen wir die Situation ganz genau beobachten und entscheiden uns dann in den nächsten Quartalen, wie wir damit langfristig umgehen und an welchen Standorten wir gegebenenfalls auch noch eine Standgebühr erheben.
Also dann erstmal dann an wirklich Hotspot-Standorten, wie zum Beispiel Stuttgart-Plany oder Messe in Stuttgart. Nicht, dass da jemand sein Fahrzeug hinstellt und zwei Wochen Urlaub fährt. Fliegt, finde ich auch gut, dass man erstmal drauf verzichtet. Da müssen natürlich dann auch die Elektromobilistinnen und Elektromobilisten mitmachen und eben ihr Auto wegfahren oder also zu vernünftigen Zeiten. Also ich glaube, man kann nicht erwarten, dass jemand nachts um 3 aus dem Bett springt und dann sein Auto umparkt, aber dass man dann halt, wenn man morgens irgendwie aufsteht, das Auto dann doch wegstellt, wenn man zur Arbeit fährt.
Exakt. Und da wollen wir auch gemeinsam mit den E-Mobilisten sozusagen ein Gefühl dafür schaffen, weil genau wie Sie sagen, an den Standorten beispielsweise in der Stuttgarter Innenstadt ist das zunehmend ein Problem. Es gibt aber auch andere Standorte, beispielsweise im ländlicheren Raum, wo wir das Thema so noch nicht erleben. Und da einfach zu unterscheiden, ist aber Stand heute noch sehr, sehr einfach zu machen, nämlich mit der abgenommenen Energie.
Ja, also ich muss ja auch sagen, es ist ja schon verführerisch. Ich fahre oft mit dem Zug weg und dann parke ich natürlich am Bahnhof, weil mit dem Elektroauto kann man ja kostenlos parken in Stuttgart. Jetzt stehen da zwei Ladesäulen in der Straße. Da ist es natürlich schon verlockend zu sagen, du stell dich halt mein Auto an die Ladesäule. Und wenn ich nach dem Wochenende wieder zurückkomme, ist es voll geladen. Aber in der Zeit kommen sehr viele Menschen vorbei und ärgern sich wahrscheinlich ein Loch im Bauch, dass die blöde Jana mit ihrem Auto da steht seit Tagen. Dann hoffen wir mal, dass sich die Leute dran halten oder dass man vielleicht dann auch mit den Kommunen reden kann, dass die eine Höchstparkdauer festlegen einfach und sagen, okay, an dem Standort darfst du halt eben maximal 3-4 Stunden stehen tagsüber und wenn du es nicht tust, dann musst du halt leider abgeschleppt werden oder einen Knollen bekommen.
Voilà, da macht ja Hamburg schon ein bisschen vor. Die gehen ja schon sehr, sehr stark in die Ecke, dass sie das Thema stärker sanktionieren wollen und auch stärker angehen wollen. Das ist natürlich ein guter Weg. Stuttgart hat ja den Vorteil, dass man in Stuttgart ja auch überall kostenlos parken kann als Elektroautofahrer, nicht nur an der Ladesäule. Und von daher hoffen wir, dass die Leute dann nicht nur vor den Ladesäulen stehen, sondern auch woanders.
Gut, also rufen wir nochmal alle auf, ihr Auto wegzufahren zu sinnvollen Zeiten, wenn es vollgeladen ist. Jetzt gab es nicht nur Lob, habe ich ja am Anfang schon gesagt, für den Tarif, sondern auch einiges an Kritik. Und das bezog sich vor allen Dingen auf den Preis pro Kilowattstunde, vor allen Dingen der ohne Grundgebühr. Also da sagen viele 39 Cent pro Kilowattstunde, das ist ja viel teurer als zu Hause. Da kann ich ja auch zu Hause laden.
Die Preise, die wir an unserer öffentlichen Ladeinfrastruktur erheben, setzen sich natürlich nicht so leicht zusammen wie einfach nur ein Preis zu Hause, sondern wir haben hier einen sehr aufwendigen Betrieb, Installation, Aufbau und natürlich auch Kauf von Ladeinfrastruktur. Das Ganze ist in seiner Art sehr komplex. Da haben wir Servicezeiten dahinter, da haben wir IT-Systeme, wo wir einfach unterscheiden müssen, stecke ich zu Hause einfach nur an eine ganz einfache Steckdose oder bin ich hier im öffentlichen Raum an der Ladeinfrastruktur. Und von daher sagen wir, dass wir hier schlicht und ergreifend einen Preis in der Größenordnung sehen. Zudem, zweite Perspektive, gilt dieser Preis ja auch in unserem kompletten Ladenetz. Nämlich bei allen anderen Roaming-Anbietern und Betreibern von Ladeinfrastruktur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch die Partner haben ihrerseits ja wiederum dieselben Kosten. Von daher lässt sich ein Preis in der Größenordnung für uns realisieren.
Klingt nachvollziehbar erstmal. Jetzt gibt es ja dann auch den für Viellader, also wer jetzt im NBW-Gebiet wohnt, lohnt sich das ja schon ab 50 Kilowattstunden, diesen Viellader-Tarif mit 4,99 Euro Grundgebühr zu nehmen. Haben Sie auch mal überlegt, eventuell zu sagen, na, wenn du eh NBW-Kunde bist und uns eh jeden Monat Grundgebühr zahlst für deinen Hausanschluss, dass man das irgendwie kombinieren kann?
Das ist ein hervorragender Kommentar. Da haben Sie tatsächlich einen total guten Punkt. Was wir planen, ist, dass alle NBW-Kunden, die bei uns einen Stromvertrag haben, dauerhaft diese 4,99 Euro Grundgebühr nicht bezahlen, sodass wir sagen, wenn jemand NBW-Kunde ist, kann er automatisch in den Viehladertarif gehen, ohne die Grundgebühr. Also das Angebot wird zeitnah demnächst kommen.
Dann vielleicht noch eine Frage zum Strom, der aus der Ladesäule kommt. Also eigentlich kommt ja aus jeder Steckdose der gleiche Strom, aber wie sieht das aus mit Ökostrom? Also können Sie garantieren, dass das, was bei Ihren Ladesäulen geladen wird, auch tatsächlich nachhaltig mit erneuerbaren Energien versorgt wird oder tröpfelt dann am Ende doch ein bisschen Atom- und Kohlestrom raus?
Ein Kernprinzip, das wir beim Betrieb von Ladeinfrastruktur haben und beim Stromverkauf haben, ist, dass das immer nur Strom aus erneuerbaren Energien ist. Das ist auf der einen Seite bei uns an der eigenen Ladeinfrastruktur sichergestellt, aber auch in unserem kompletten Roaming-Netz. Also wir haben mit allen Roaming-Partnern in den Verträgen garantiert, dass wir kein Atom- und Kohlestrom haben, sondern natürlich nur Strom aus erneuerbaren Energien. Das Ganze ist sichergestellt über eine Zertifikatslogik, weil klar, kein Elektroautofahrer möchte hier eben Strom aus Atomenergie oder Kohle da raustanken.
Thema Schnellladen. Schnellladen ist teurer als normales Laden. Stieß bei einigen auch auf Unverständnis, dass das teurer ist, wenn man höhere Leistung lädt. Da gab es auch ein Argument, was ich gelesen habe, es müsste ja eigentlich billiger sein, weil ich kürzer da stehe. Was sagen Sie denn zu der Argumentation?
Bei der Schnellladeinfrastruktur sind wir natürlich auch in gleichermaßen mit dem Kostenfaktor konfrontiert. Nur wenn man sich anschaut, dass bei Schnellladeinfrastruktur im Vergleich zu AC-Ladeinfrastruktur doch nochmal deutlich höhere Kosten entstehen. Also die Hardware selbst ist teurer, der Netzanschluss ist teurer und die Inbetriebnahme oder die Bauarbeiten vor Ort sind wesentlich kostenintensiver. Da kommen mal ganz schnell Größenordnungen von einem sechsstelligen Bereich bei der Inbetriebnahme eines beispielsweise Tank- und Raststandortes auf. Und von daher sind an der Stelle einfach für uns höhere Kosten, die da auch anfallen.
Das heißt, wenn man jetzt mal annimmt, Sie zahlen 20 Cent für die Kilowattstunde und verkaufen die für 39 Cent, dann müsste man sehr, sehr viele Kilowattstunden verkaufen, genau. Dort, um, dass sich erstmal die Säule bezahlt macht oder die Installation bezahlt macht, vom Betrieb ja mal ganz abgesehen.
Absolut, genau. Also wenn wir da einen deutlichen sechsstelligen Bereich investieren, der kann auch wirklich da hochgehen, dann geht das schon mal eine Weile, bis das sich überhaupt auch finanziert.
Können Sie was sagen? Gibt es so Hotspot-Säulen, wo Sie sagen, da rollt der Rubel, die lohnen sich wirklich?
Jetzt im Bereich AC oder im DC?
Im DC-Bereich oder auch im AC-Bereich.
Na, es gibt schon immer wieder Hotspots. Also zuallererst natürlich in der Innenstadt in Stuttgart, insbesondere am Landtag, ist AC ganz beliebt. Stellen wir fest, dass da wirklich hochfrequentiert ist. Ansonsten auch bei der Autobahn gibt es natürlich Säulen, die viel frequentierter sind als andere. Man muss sagen, dass wir zum Teil Säulen haben, die sehr, sehr wenig frequentiert sind, aber gerade auch jetzt beispielsweise die A8 in beide Richtungen, Richtung Karlsruhe, Richtung Stuttgart, sehen wir, dass da wirklich sehr hohe Frequenz ist und das auch gut angenommen wird. Aber das geht natürlich, die Frequenz geht natürlich einher mit dem Verkehrsaufkommen um die Ladestation drumherum. Also je größer das Verkehrsaufkommen drumherum ist, desto größer ist auch die Frequenz an unserer Ladeinfrastruktur. Das kann man so ganz klar korrelieren.
Das heißt, Sie können schon merken, dass jetzt mit, mit mehr Ladeinfrastruktur in den Autobahnen sich die Leute auch weiter raustrauen mit ihren Elektroautos.
An der Stelle können wir schon sagen, dass wir mehr Frequenz da sehen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir jetzt auch zunehmend Autos mit einer großen Reichweite sehen. Klar, aber natürlich auch, dass die Leute sich mehr zutrauen. Sicherlich beides.
Dann zum Thema Zuverlässigkeit gab es auch ein paar Kommentare, dass die gesagt haben, naja, wenn ihr so viel Geld nehmt, in Anführungszeichen, dann muss ich mich aber auch darauf verlassen können, dass ich dort ankomme, weil schlimmer als gar keine Ladesäule ist eine kaputte Ladesäule. Und jetzt hat mir am Montag jemand gesagt, im Sindelfinger Wald wäre der DC-Bereich schon seit irgendwie Monaten defekt. Gibt es da irgendwie Pläne, da irgendwie schneller reagieren zu können, wenn ein Fehler auftritt, dass die Säulen einfach mehr Uptime haben und dass man sich da ein bisschen besser verlassen kann, dass sie funktionieren?
Das Thema Zuverlässigkeit ist bei uns an der Ladeinfrastruktur total wichtig. Also wir sind ja heute schon an jedem dritten Tank- und Raststandort und da ist natürlich elementar, dass die Ladeinfrastruktur funktioniert. Insbesondere wenn man sich anschaut, wie weit zum Teil noch zur nächsten Ladesäule ist. Also da gibt es oft dann gar nicht die Chance, noch mal ein Stück weiterzufahren. Wir haben an der Stelle einige Projekte aufgelegt, dass wir das Thema Zuverlässigkeit weiter gut im Blick halten. Wir stellen bei uns jetzt fest, dass wir da aktuell immer bessere Erfahrungen sammeln. Ganz viel der Ladeinfrastruktur ist ja auch neu in Betrieb genommen, ist auch eine Hardware, die an der Stelle noch recht neu ist. Da arbeiten wir auch sehr, sehr genau mit den Ladeinfrastrukturherstellern zusammen. Beispielsweise haben wir Mitte letzten Jahres in Karlsruhe ein sehr großes Echtladelabor eröffnet, wo wir jede Ladesäule, die wir im Feld aufbauen, adäquat einem Echtladetest unterziehen und über mehrere Wochen im Labor beobachten. Das sind natürlich neue Möglichkeiten, die wir an der Stelle hatten, die in der Vergangenheit Jahre zurück so noch nicht da waren. Weil wir natürlich hier sehen, klar, mitten in der Nacht oder abends an der Ladestation anzukommen, an der Autobahn, die nicht funktioniert, ist kein gutes Gefühl. Von daher sind wir da dran.
Können Sie vielleicht noch zwei, drei Worte sagen, woran das mitunter liegt, dass es manchmal länger dauert, bis die Säule repariert ist? Ich denke mal nicht, dass Sie dann in Karlsruhe sitzen und sagen, oh, ist halt kaputt, legen wir mal die Füße hoch. Vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat. Das wird ja nicht der Fall sein, oder?
Absolut. Wir monitoren das Thema Verfügbarkeit 24/7. Da können auch Kunden 24/7 über unsere Hotline, über unser Callcenter Störungen melden, die sofort erfasst werden und im Idealfall noch am gleichen Tag einen Techniker oder jemanden verständigen, der das Problem beheben kann. In vielen Fällen sehen wir auch, dass das Problem innerhalb von 4 bis 5 Stunden behoben werden kann. Okay. Darüber hinaus gibt es Einzelfälle, wo wir auch sehen, dass das Problem eben nicht auf die Schnelle behoben werden kann. Da kann man aber gar nicht pauschal sagen, woran das liegt. Das hat zum Teil unterschiedliche Gründe, die da vor Ort mit reinspielen, auch zum Teil Gründe, die wir nicht beeinflussen können. Aber da ist es extrem schwer, eine pauschale Antwort zu geben.
Okay, dann werden wir weiter ein Auge drauf haben und Ihnen weiter auf den Geist gehen, wenn es nicht funktioniert.
Insbesondere auch der schnellste Weg ist bei uns über die Feedback-Funktionalität in der App da einfach reinschreiben. Das lesen wir uns durch und treffen dann entsprechend direkt die Maßnahmen. Also bitte, bitte immer gerne kritisches Feedback geben.
Okay, habe ich mal gemacht. Wäre vielleicht noch eine schöne Option, wenn man dann Feedback bekommt und sagt, so das Problem ist behoben oder so. Oder vielleicht wäre das ja noch eine Möglichkeit, wenn das die DSGVO überhaupt zulässt, dass sie uns, die Nutzerinnen und Nutzer, dann über die App überhaupt anschreiben dürfen.
Das ist genau ein spannender Punkt. Wir wollen aber natürlich, weil ich richtig da zu jedem Feedback natürlich dann zukünftig auch einen Kommentar geben.
Gut, dann vielleicht nochmal kurz einen Ausblick in die Zukunft. Was planen Sie so jetzt für dieses Jahr? Sie haben ja vergangenes Jahr richtig Gas gegeben, hat ja auch viel überrascht, dass es dann auf einmal so schnell ging. Was steht für dieses Jahr an?
Na, auch im Jahr 2019 haben wir einiges vor. An der Stelle, wo wir auch weiter sozusagen Gas geben können. Wir freuen uns natürlich, dass es auch gut ankommt und dass es bemerkt wird, dass wir Gas geben. Klar, zuallererst aus Kundensicht wollen wir das Thema Zugang zur Ladeinfrastruktur weiterentwickeln. Wir wollen neue Bezahlmedien an der Stelle anbieten. Wir wollen das Netz weiter ausbauen und wir wollen die App natürlich kontinuierlich weiter verbessern.
Ganz ehrlich, können Sie heute schon Geld damit verdienen, mit dem Betrieb der Ladesäulen?
An der Stelle wollen wir als NBW in den Betrieb der Ladeinfrastruktur langfristig investieren. Und das ist an der Stelle natürlich ein langfristiges Geschäft.
Okay, dann nehmen wir das mal als ein. Es dauert noch ein bisschen.
noch das zweite Thema vielleicht, dass wir auch das ein oder andere auch im Bereich der Ladeinfrastruktur selbst planen. Wir haben jetzt ja gerade auch sehr stark über die App gesprochen, weil auch auf der auf Seiten der Ladeinfrastruktur wollen wir weiter investieren. Wir wollen insbesondere auch im Bereich AC mit einer neuen Schnellladesäule an den Markt gehen, die auf der einen Seite das Thema Eichrechtskonformität end-to-end abgedeckt hat, die vollumfänglich barrierefrei ist und zu guter Letzt auch ein schönes großes Display für Marketingaktionen und Kundeninteraktion hat und natürlich unser größter Bereich, der DC-Bereich, hier mit High-Power-Chargern weiter im Jahr 2019 in den Aufbau gehen.
Sie sagten gerade das Stichwort eichrechtskonform. Jetzt gab es ja lange Diskussionen, Kilowattstundenabrechnung geht nicht wegen Eichrecht. Und wie machen Sie das jetzt? Also bei DC gibt es ja eine Ausnahmegenehmigung und unter der Voraussetzung, dass man halt diesen Eichprozess durchläuft. Wie ist da der Stand bei Ihnen? Können Sie dazu schon was sagen oder besser nicht?
Na, generell liefert unsere Hardware genaue Messwerte, die entweder durch einen MED-zertifizierten Zähler oder eben durch ein sogenanntes Betriebsmessmittel sichergestellt sind. Darüber hinaus sind wir in engem Austausch mit der Landeseichdirektion und wollen hier natürlich auch im Laufe des Jahres die DC-Bewertung erfolgreich durchlaufen. Darüber hinaus kann man noch sagen, dass auch alle Partner im Roaming-Netzwerk uns aktuell KWH-Werte schicken und von daher ist die Abrechnung nach KWH im Roaming-Netzwerk möglich.
Anderes Stichwort noch, zuletzt Roaming. Jetzt geht es ja in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Und ich sehe gerade, ist auch noch Schweiz. Sind Sie in Gesprächen mit anderen Anbietern, mit anderen CPOs in anderen Ländern, Frankreich, Spanien ist ja ganz schlimm. Da, die roamen ja mit keinem, Portugal auch nicht, Italien auch ganz eng. Was das internationale Roaming angeht, kann man da bald mehr erwarten, dass ich auch in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien mit der MBW-Ladekarte mobil sein kann?
Beim Thema Roaming und Ladenetz ist uns zuallererst wichtig, das, was wir machen, richtig gut zu machen. Daher der Punkt, dichtestes Ladenetz, die meisten Ladestationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was wir uns jetzt im nächsten Schritt anschauen, ist, wie wir sukzessive um Deutschland herum nun mit weiteren Ländern roamen können. Das ist aktuell in der Planung und das werden wir jetzt auch sukzessive angehen. Genaue Daten können wir an der Stelle noch nicht sagen.
Okay, dann warten wir einfach mal ab und fahren dann halt fürs Ausland noch ein paar Karten spazieren und Apps. Weil ich war gerade in Spanien und in Portugal und also da geht es mit eigentlich gar keinem deutschen Anbieter, auch nicht mit niederländischen Anbietern. Da gibt es so irgendwie 4 Ladesäulen, die man benutzen könnte, aber sonst irgendwie nichts. Dann danke ich erstmal für die Zeit und dass Sie uns das nochmal ein bisschen erklärt haben, wie die Kosten zustande kommen und warum es nicht kostenlos sein kann und warum wir nicht weiter für 1 Euro oder 2 Euro pro Ladevorgang laden können. Und ja, hoffen, dass sich die Elektromobilisten benehmen an der Ladesäule und rechtzeitig wegfahren und keiner sein Plug-in-Hybrid an eine Schnellladesäule stellt und dann Park-and-Ride macht an der Autobahnraststätte. Dann herzlichen Dank und noch einen schönen Abend nach Karlsruhe.
Vielen lieben Dank. Auch von mir noch einen schönen Abend nach Stuttgart. Servus.
So, das war also Christoph Ulosoy. Er ist Produktmanager Elektromobilität bei der ENBW.
Und das Gespräch haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
Richtig. Hat Jana vorher aufgezeichnet. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen darüber sprechen. Fangen wir mal an mit den Preisen. Du hast es ja im Interview gesagt, da wurde viel Kritik laut, weil eben 39 Cent an der AC-Säule verlangt wird und 49 Cent. Natürlich im ersten Augenblick, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen geschluckt, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 kW lade, in einer Stunde 11 kWh, dann zahle ich dafür 3,90 und nochmal, also ungefähr 4,20.
Ja.
So, pro Stunde. Das heißt, wenn ich aber jetzt 40 kW lade, dann sind das schon 16-17 Euro. Knapp 17 Euro ohne H. Das ist jetzt nicht ganz billig, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass die ENBW sagt, naja, wir haben da eine Ladeinfrastruktur, die muss bezahlt werden in irgendeiner Form. Und ich sage mal, auch mit den 39 Cent oder 49 Cent wird die Ladeinfrastruktur noch lange nicht bezahlt sein. Also da muss man, finde ich, auch mal verstehen, dass die ENBW jetzt auch nicht unbedingt was zu verschenken hat, sondern dass sie natürlich auch irgendwann mal Geld verdienen muss. Und wenn halt eine Ladesäule, was weiß ich, 100.000 Euro kostet, dann muss das ja irgendwie mal refinanziert werden. Also insofern verstehe ich schon die Preise. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, es gibt ja Konkurrenz. Ja, also es gibt ja andere Anbieter, jetzt die Telekom zum Beispiel, die für 2 Cent die Minute anbietet oder was weiß ich, was es noch alles am Markt gibt. Das wird schwierig, also insgesamt.
Ja, die Frage ist, wie lange kann die Telekom die Preise halten? Weil die müssen ja die gleichen Preise wie die ENBW zahlen. Weil die Telekom hat ja eigentlich keine eigenen Ladesäulen, also die bauen jetzt ein paar. Aber wahrscheinlich sind 99% der Ladesäulen, die man damit bedienen kann, nicht ihre eigenen. Und das läuft ja über diese diese Roaming-Plattform, wo dann die Preise angegeben werden. Das heißt, die Telekom legt drauf bei jedem Ladevorgang, weil natürlich die CPOs, also die Betreiber dieser Ladepunkte, der Telekom wahrscheinlich deutlich mehr berechnen als 2 Cent pro Minute. Das hat man ja auch bei Maingau gesehen, die haben den Preis auch nicht halten können. Das war dann ja auch eher mal so ein Lockangebot hier. Du kannst irgendwie für ein Ablo und Ei laden und wenn du bei uns noch Stromkunde wirst, dann kannst du noch billiger laden und das ist ja auch quasi dann der Sinn und Zweck dieser Aktion, Stromkunden zu gewinnen, die dann jeden Monat Grundgebühr bezahlen für ihren Hausanschluss. Und das will ja die ENBW jetzt auch machen. Das hat er ja auch in dem Interview gesagt, dass es dann, wenn man einen ENBW-Strom daheim hat, dass man dann halt diese Grundgebühr nicht mehr zahlt und trotzdem den Vielladertarif hat, dann ist man halt bei 29 Cent oder 39 Cent. Und das ist, finde ich, in Ordnung. Bei meinem jetzigen Stromanbieter Greenpeace Energy zahle ich 27,5 Cent daheim für die Kilowattstunde. Und der Marcel vom Clean Electric Podcast hat das auch mal ausgerechnet. Der hat einfach mal die Investitionen, die er für seine Ladeinfrastruktur zu Hause hat, also für seine Wallbox, auf 10 Jahre gerechnet, 30 Megawattstunden, kommt er auf 9 Cent Mehrkosten pro Kilowattstunde und dann wäre er bei 32 Cent bei sich zu Hause pro Kilowattstunden, wenn er quasi Investitionskosten der Ladeinfrastruktur mit abschreibt. Das heißt, die 29 Cent wären dann sogar günstiger. Also, weil das muss man ja auch immer, na klar, kann ich daheim günstiger laden und muss man auch ganz klar sagen, klar, wenn du daheim günstiger laden kannst und daheim laden kannst,
dann mach doch.
Ja, dann lad doch daheim. Ja. Und wer sagt, also ich lade irgendwie alle Schalter mal eine ENBW-Ladesäule, dass der dann mehr bezahlt, das ist auch bei anderen Anbietern so, das ist auch bei Fastnet so, die haben ein ähnliches Preismodell, die haben ja noch eine gestaffelte Grundgebühr, also wenn du spontan lädst, ohne Grundgebühr spontan laden, dann ist es noch teurer als bei der ENBW, ich glaube, die sind bei 59 Cent dann für die Kilowattstunde und dann haben die so gestaffelte Grundgebühr bis zu einer Flatrate, wo du dann einfach Flatrate laden kannst. Die müssen ja ihre Zahlen veröffentlichen alle Quartale, weil die Anteilsscheine ausgegeben haben, sind die ja berichtspflichtig und dann kann man sich das nämlich mal angucken, wie so ein Umsatz an der Ladesäule ist. Und Fastnet hat ja in den Niederlanden sehr hohe Umsätze und sehr hohe Durchsätze an ihren Ladesäulen, weil da halt auch viel Teslas laden mit Chademo-Adapter, weil die jetzt auch viele HPC-Lader haben, die bis 175 Kilowatt haben. Da wird natürlich dann die Lucia abgehen, wenn das Model 3 kommt, wenn der e-tron da ist, werden die richtig Durchsatz, auch in Kilowattstunden Durchsatz haben. Und die müssen auch immer wieder Geld einsammeln, weil die haben vielleicht ein paar Stationen, die profitabel sind und die sich bezahlt machen, aber der Großteil ist halt eine große Investition, die man tätigen muss, die irgendwie bezahlt werden muss. Und nun ist es ja auch so, die ENBW ist ein Aktienunternehmen, das, glaube ich, zum größten Teil dem Land gehört. Aber trotzdem muss die Abteilung Elektromobilität muss natürlich gegenüber dem Vorstand argumentieren, dass er weiter in dieses Thema investiert. Ne? Das kann man natürlich sagen, okay, das ist ein langfristiges Invest natürlich, es ist ein Image-Invest und es ist natürlich eine Marktsicherung. Also ich sichere mir den Markt, indem ich mir die Standorte sichere. Aber wenn der natürlich dann der Vorstand sieht, dass die irgendwie zweimal so viel reinbuttern, wie dann irgendwie Umsatz in dem Ding gemacht wird, dann wird der auch irgendwann dann den Hahn abdrehen. Oder die Aktionäre werden dann den Hahn abdrehen, ganz klar. Deswegen ist, glaube ich, auch ganz gut, dass sie jetzt versuchen, da irgendwie ein Preismodell zu finden. Auch das, also die Einfachheit, wir haben uns ja als Verein dann auch, wir haben das im Vorstand auch diskutiert, als die ENBW das rausgebracht hat. Wir hatten dann auch kritische Stimmen im Vorstand, die auch gesagt haben, das ist viel zu teuer. Ja, haben uns dann aber auf, wir haben ja ein Statement dazu veröffentlicht, wir waren ja auch lange mit der MBW im Gespräch, oft mit der MBW im Gespräch, wir hatten im September den letzten Termin, da waren wir in Karlsruhe gewesen, haben uns das da vor Ort alles mal angeschaut, haben auch viel Input gegeben, der dann auch mit zu diesem Tarifmodell ein bisschen geführt hat. Klar, billiger geht immer und ich denke, der Markt wird auch mittelfristig die Preise drücken, weil es natürlich Wettbewerber gibt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Preismodell von Audi anschaue, die eine Pauschalabrechnung haben in Deutschland, wo es einem die Fußnägel hochrollt. Also wo Top-Off-Ladung ist völlig unmöglich. Es sei denn, man zahlt dann irgendwie, also wenn du halt irgendwie nur so 10 Kilowattstunden brauchst, um ans Ziel zu kommen und dann irgendwie 9 Euro zahlst, pauschal und dann noch eine Grundgebühr und noch was dazu und noch was dazu. Und ansonsten steht es ja jedem frei, zu einem anderen Anbieter zu gehen. Und wenn keiner mehr bei der mit NBW lädt oder den Vertrag nutzt oder das Spontanladen nutzt, dann werden die sich vielleicht auch nochmal Gedanken über die Preise machen oder werden die ihr Klump dann verkaufen und sagen, okay, dann verkaufen wir es eben an Ionity oder an andere Wettbewerber, die nach Deutschland kommen wollen. Es kommen ja noch Wettbewerber nach Deutschland, also High Power Charging aus China, die stehen ja in den Startlöchern. Die haben auch schon diesen Eichprozess für DC durchgemacht bei der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt in Braunschweig. Dann, wie heißt es, kleinen EV-Box aus den USA, planen nach Europa zu expandieren. ChargePoint ist der größte in den USA. Das sind die mit so einem orangenen Logo, da ist Daimler auch mit drin. Die wollen auch nach Europa kommen und das sind natürlich dann Firmen aus dem Silicon Valley, da stecken dann halt viel, viel Geld dahinter. Mhm. Die können natürlich auch einfach mal spaßeshalber ein paar Millionen verbrennen und dann haben sie halt neues Geld ein und die können dann natürlich mit ganz anderen Preisen auf so einen Markt gehen. Also das heißt, ich denke, die Tarife sind nicht im Blei gegossen oder in Stein gegossen, nein, in Stein gemeißelt, sind die Tarife sicher nicht und wir werden Wettbewerb sehen und dann werden die Preise vielleicht auch mal wieder runtergehen und das wird mal wieder eine Aktion geben, aber ich finde es wirklich gut, dass es jetzt wirklich einfach ist, dieses Preismodell. Ich muss nicht mehr rechnen, wenn ich jetzt irgendwie, denn das halt keine MBW-Säule ist, sondern halt von einem Roaming-Partner oder ich in Österreich bin oder in der Schweiz. Also ich habe in Davos an der Ladesäule mal geladen, da hat es 21 Franken pauschal gekostet. Klar, wenn man da Davos wohnt, kann man auch für 21 Franken und dann ist ein Leaf aufladen. Also ja, da oben ist halt auch viel Luft bei den Preisen. Und ich habe jetzt einen festen Tarif und klar, wenn ich halt jetzt im NBW-Speckgürtel wohne und dann kann ich halt auch überlegen, zur NBW zu wechseln und wir haben auch noch ein paar Ideen, die wir mit der NBW noch besprechen werden. Wir haben auch wieder einen Termin demnächst dann bei der NBW, wo wir wieder noch versuchen, ein paar Ideen einzuspeisen. Was ich nicht glaube, was lang stehen bleibt, ist, dass es keine Blockiergebühr gibt.
Das wollte ich jetzt gerade mal ansprechen. Ich habe mal folgenden Vorschlag, den kannst du ja dann nach Karlsruhe mitnehmen. Blockiergebühren. Also grundsätzlich ist es ja folgendes. Du möchtest ja an eine Ladestation kommen, die frei ist, damit du laden kannst. Und dann ist es natürlich sehr kontraproduktiv, wenn da jemand volllädt und wenn er dann vollgeladen ist, nicht wegfährt, so dass du laden kannst und die Ladesäule blockiert wird. So. Das ist mal Tatsache. Die andere Sache ist natürlich die, wenn du an einer Ladesäule, jetzt rede nicht mal von der Innenstadt Stuttgart, lädst, dann ist die irgendwann mal fertig mit der Ladung. Du bist aber noch beim Einkaufen und möchtest jetzt dann auch nicht voll bepackt gleich wieder zur Ladesäule rennen wie ein Bekloppter. Du möchtest dich auch nicht unbedingt unter Stress setzen lassen wollen. Das sind so diese Gegengewichte. Und ja, es ist auch so, dass wenn du in Stuttgart wohnst, wenn du in Stuttgart wohnst und abends von der Arbeit nach Hause kommst und an einer einsamen Ladesäule dann das Auto laden möchtest, möchtest du auch nicht nachts um drei, wenn das Auto wieder voll ist oder du einfach keine Kohle mehr bezahlen willst, das Ding abstecken möchtest. So, mein Vorschlag wäre folgender. Mhm. Wenn du das Auto vollgeladen hast, kriegst du noch eine Stunde frei und ab dann zahlst du pro Stunde 5 Euro, aber nur in der Zeit zwischen 20 und 6 Uhr, sagen wir mal 7 Uhr oder 8 Uhr morgens, musst du das nicht bezahlen, die Blockiergebühr, aber tagsüber eben nach einer Stunde 5 Euro, pro angefangene Stunde 5 Euro, damit eben du dann zwar noch eine Stunde Zeit hast, das abzustecken, aber auch nicht ewig.
Zwei Tage später ist Car2Go pleite.
So, ja gut, mit Car2Go gibt es ja wahrscheinlich extra Verträge, nehme ich mal an, oder? So, aber das ist immer so auch etwas, was mich jedes Mal ärgert, wenn die Car2Go volle Autos da dran stehen oder.
Ja, oder sie nicht angesteckt
sind. Nicht mal eingesteckt sind, also ja. Das nervt.
Aber dann kann man bei der Stadt anrufen, sie abschleppen lassen, dann der Car2Go-Kunde wird das nie wieder tun.
Okay.
Weil Car2Go natürlich auch sich einen goldenen Bauch verdient mit der Weitergabe der Knollen.
Die Sache ist, hältst du das von mir für einen guten Vorschlag? Möchtest du mich jetzt für diesen Vorschlag loben oder sagst du, Brunel, das ist alles Blödsinn?
Ein bisschen für den Vorschlag.
Ein bisschen
weil,
nur.
Ja, ein bisschen, weil.
Menno.
Also ich finde, man sollte nicht direkt komplett eskalieren.
Ich finde schon.
Sondern man kann das, glaube ich, auch zunächst erstmal über, ich hatte das, glaube ich, auch angesprochen wieder im Interview, über Höchstparkdauern regulieren. Also wenn ich an der Planie einfach ein Schild dazu stelle, maximal 3 Stunden und...
Und dann wird abgeschleppt. Und das nennst du nicht eskalieren.
Nein, wenn nicht abgeschleppt, dann kriegst du halt einen Knollen. Der kostet halt 15 Euro.
Der ist ja noch teurer als bei mir. Bei mir zahlst du nur 5.
Ja, aber dann machst du es halt nur einmal. Ja. Und jetzt, wenn die Ladesäule irgendwo im Wohngebiet steht, dann macht man, sag mal, tagsüber darfst du halt so lange stehen und nachts kannst du halt bis 7 oder 8 Uhr stehen und dann musst du halt wegfahren. Beziehungsweise musst dann vielleicht auch schauen, dass wenn es in einem Wohngebiet ist, wo viele Laternenparker sind, und man sieht, die Ladesäule ist permanent belegt, ja, dass man vielleicht auch eine zweite dazu stellt. Weil wenn man sieht, die ist permanent belegt und die Leute beschweren sich, dass die permanent belegt ist, dann ist das vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass wenn ich dann eine zweite hinstelle, dass die dann auch permanent in Betrieb ist und Umsatz generiert.
Aber das wenn ist, ich jetzt diese 5 Euro verlange, dann kriegt es ja die EnBW. Wenn die 15 Euro gehen an die Stadt Stuttgart.
Ja, das freut ja auch die Stadt Stuttgart.
Dann kann
die
mir noch ein bisschen mehr Geld
freuen. Ich freue mich noch mehr, wenn sie EnBW in dem Fall bekommt, weil sie damit diesem Geld dann wiederum Ladesäulen bauen können.
Ja. Oder zumindest einen besseren Gewinn haben, wenn sie wieder mit dem Vorstand sprechen müssen.
Ja.
Und dann ist es halt so, dann musst du auch kein schlechtes Gewissen haben, weil du zahlst ja dafür, dass du da stehst. Also
das Ideale wäre ja, wenn sich alle benehmen und alle in Maßen
Das kannst du vergessen.
Das kann man natürlich total vergessen. Also Tesla musste die Blockiergebühr ja auch einführen, weil sich die Leute halt nicht benehmen können.
Ja.
Und wenn man sich so manchen Supercharger anschaut, dann wissen wohl anscheinend auch viele Tesla-Fahrer nicht, dass der Mülleimer erfunden wurde.
Ja.
Und dass man seinen Müll nicht einfach aus dem Fenster wirft, wenn man irgendwie seinen Hamburger gegessen hat.
Ja.
Und auch nicht seine Zigaretten. Das wird natürlich nicht funktionieren. Das heißt, es wird irgendwann was kommen müssen. Das Problem mit der Höchstparkdauer ist natürlich dann auch, da muss man natürlich dann wieder mit der Kommune reden. Das kann die EnBW ja nicht alleine entscheiden. Das heißt, das muss die Kommune dann machen. Was ja auch immer wieder ein Thema ist, was angesprochen wird bei der EnBW ist.
Aber das musst du dann ja bei jeder Kommune machen. Das ist ja nicht nur Stuttgart.
Bei jedem Dorf musst du das machen.
Ja. Dann doch lieber 5 Euro Batsch und dann kannst du da parken, wenn du willst, aber du zahlst halt.
Und ich glaube, an den Autobahnen wird es, glaube ich, gar nicht so ein Problem sein.
Nein, die fahren ja eh gleich weiter.
Eben, weil wer hält sich freiwillig länger in der Tank- und Rastanlage auf, als man muss?
Ja,
weil irgendwie Maurerdekolletés beim Flippern zuzuschauen, ist jetzt auch nicht so spannend. übrigens,
Bild, geh aus meinem Kopf, bitte.
Übrigens, ich hab für emobli.com einen Artikel geschrieben zum Thema die Ladestelle.
Habe ich gelesen.
Ja.
Sehr interessant.
Ja.
Kann ich sehr
einfach mal empfehlen. Rumfantasiert, wie so eine Ladestelle aussehen könnte, damit nicht nur der Elektroautofahrer glücklich wird, sondern auch der Betreiber glücklich wird und der Betreiber der Infrastruktur glücklich wird und am Ende alle glücklich grinsend in einer schönen Lounge sitzen und bei vernünftigen Preisen Kaffee trinken, während die Kinder betreut werden und draußen die Bienen summen, weil eine schöne Blumenwiese angelegt ist und nicht einfach alles mit Schotter zugekippt ist wie ein Hirschberg. biologische Todzone. Ich glaube, da fahre ich im Sommer einfach mal mit 5 Sack Blumenerde hin und Passivbombs. Und da wird einfach irgendwie 5 Sack Blumenerde auf den Schotter gekippt. Das ist echt, also, ja, weißt du, alle reden vom Artensterben und dann werden die Vorgänge zugekiest und überall so. Ja. Ja. Und ich meine, es gibt ja einfach, dann musst du auch nicht gießen, wenn du irgendwie einen Magerrasen hast, dann musst du den nicht jeden Tag gießen oder. Und trotzdem fühlen sich da Insekten wohl. Also kann jeder selbst ein bisschen was machen.
Bis sie halt an der Frontscheibe kleben, die Insekten.
Ja, dann kleben halt auch wieder mehr an der Frontscheibe. Ja. Aber das freut dann auch wieder die Hersteller von Scheiben klar, dann haben die auch wieder mehr Umsatz.
So sieht's aus. Gut, ich denke, der Tarif ist sehr einfach. Ich denke, es wird sich vielleicht noch ein bisschen was ändern, gerade was Blockiergebühren betrifft. Also, hallo EnBW, 5 Euro fände ich okay pro Stunde, aber erst ab der zweiten Stunde, also ein bisschen... Ne,
Karenzzeit. Ja, und dann halt auch nur, also dann auch nicht in den Randzeiten.
Genau.
Ja, und gut, an den Hotspots kann man sagen, okay, 24/7, dass jetzt keiner auf die, dass wirklich dann keiner in Versuchung kommt, wirklich an der Messe zu parken und dann.
Ja, überleg mal, was das kostet, wenn du dein Auto an der Messe abstellst für 2 Wochen. Ja, das kostet ja hunderte von Euro.
Ja.
Oder du gehst zur EnBW und steckst es ein und zahlst dann 7,50 Euro. Ja, also das ist schon verführerisch.
Ja. Ja, ich gucke auch immer, dass wenn ich einen Termin auf der Messe habe, dass mein Auto leer ist, wenn ich ankomme.
Ja, das ist ja auch okay, aber du fährst ja nach ein paar Stunden wieder weg.
Ja, meistens. Also so lange sind die Termine meistens nicht.
Ja, eben. Gut, dann gerne kommentieren, was wir jetzt hier gesagt haben.
Ja, wir haben natürlich auch Kritik bekommen als Verein, okay. Ne, weil wir das ja doch
habe ich recht so am Rande mitbekommen,
recht positiv begrüßt haben,
ja.
das Tarifmodell.
Klar. Ja, wir müssen jetzt Geld bezahlen.
What? Ja, und wir haben ja auch welche Beispielrechnungen aufgemacht, dass es dann teurer ist, als mit einem Verbrenner zu fahren, wenn man halt diesen 39 Cent oder 49 Cent Tarif hat. Ja, es ist dann teurer, als mit einem Verbrenner zu fahren. Aber es ist jetzt zumindest mal transparent und ich weiß, was ich zahlen muss, wenn ich an die Ladesäule gehe. Und ich habe ja die Wahl. Ich kann ja auch sagen, gut, ich gehe zu Maingau. Die haben ja einen Kombitarif mit, wo dann man dann ab der zweiten Stunde zusätzlichen Zeittarif zahlt. Oder ich gehe zu Telekom in der Hoffnung, dass die weiter das quersubventionieren, mein Ladestrom. Hm.
Gut, man könnte natürlich auch sagen, wenn du eine große Strommenge nimmst, also ab 20 Kilowattstunden, zahlst du dann nur noch die Hälfte danach für die jede weitere Kilowattstunde, also statt 49 Cent dann eben ungefähr 24 Cent pro Kilowattstunde, damit es eben nicht teurer wird als beim Benziner, dass aber diejenigen, die wenig laden, halt ein bisschen mehr bezahlen müssen. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit, aber dann ist es schon wieder nicht so transparent.
Ja, dann wird's ja? Dann wird's schon wieder kompliziert. Also das Problem, also ich habe das ja auch immer argumentiert, das Problem ist ja, wenn du an der Ladesäule stehst, kommt immer irgendeiner und was kostet das? Ja, und wenn du da mehr als zwei Sätze brauchst, um das zu erklären, ist das Thema durch für den. Dreht er sich rum und sagt, nö. Nö. Ja. Da muss ich rechnen, Dreisatz und so. Und so. Wenn du jetzt kommt einer und sagst, ja, wenn sie bei der MBW Kunde sind, dann kostet das 100 Kilometer mit dem Auto 6 Euro. Feierabend. Gut. Und dann sagen die Leute, ah ja, okay. Und dann wissen sie, was 100 Kilometer mit ihrem 5er BMW kosten oder mit ihrem Nissan Micra. Und dann könnt ihr das einfach in Relation setzen. Und ja, es gab auch Argumente, die gesagt haben, dass das die Elektromobilität abwirken würde und dass man eher niedrige Preise ansetzt und eher drauf zahlt, um quasi das Thema zu pushen. Habe ich auch gerne gesagt und sage ich auch immer noch. Also wäre vielleicht sinnvoller, die Förderung der Elektromobilität so zu machen, indem man sagt, okay, wir fördern die Kilowattstunde an der Ladesäule, aber das muss dann der Bund machen und muss das dann halt den Betreibern zahlen, dass sie sagen, okay, jede Kilowattstunde, die du an der Ladesäule umsetzt, subventionieren wir oder befreien wir von der Stromsteuer oder befreien wir von anderen Gebühren, die auf dem Strom drauf sind. Aber da ist dann der Gesetzgeber gefragt und nicht der Anbieter, weil der Anbieter kann sich nicht von den Stromsteuern und Tischleitungsgebühren befreien.
Richtig. Lass uns mal zum nächsten Thema gehen, wenn du einverstanden bist, weil
ach so, ich gucke eine Sache auf die Uhr. Ja, eine Sache noch. Ja. Ich glaube, das hatten wir im Interview jetzt gar nicht gesagt. Dass so eine Ladesäule ist ein Endverbraucher. Also ist wie ein Hausanschluss. Das heißt, da fallen die ganzen Gebühren an für den Strom, die auch beim Hausanschluss anfallen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass die MBW für 1,50 Cent, 1,5 Cent ihren Strom produziert und dann kostenlos zur Ladesäule transportiert. Und das heißt, dann,
da könnte der Bund mal rangehen und sagen, okay.
Genau, also man könnte sagen, okay, wir befreien Ladesäulen von der Stromsteuer. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, um das zu fördern und zu sagen, okay, warum sollten wir jetzt Leuten Autos finanzieren? Ja. Mit 2.000 Euro machen wir es doch lieber so.
Und stattdessen tun wir mal die Dieselförderung einstellen.
Ja, oder ein bisschen zurückschrauben und dann damit die...
Wäre ja mal eine Möglichkeit. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Aber ich fürchte, solange ein Herr Scheuer Verkehrsminister ist, können wir das gerade mal vergessen. Gut, nicht gut. Lass uns mal über was anderes sprechen. Und zwar haben wir ja im letzten Jahr auf den deutschen Straßen insgesamt 36.062... Du möchtest Wasser. 36.062... neue Elektroautos auf den Straßen.
Rein gesehen. Elektroautos, batterieelektrische Autos. Elektrisch.
Nicht in den Laptop schicken. Nein, ich schicke es nicht in den Laptop. Okay. Das ist neuer Rekord, ja, für ein Jahr, nehme ich mal an. Und jetzt im Januar haben wir schon 4.648 Autos bekommen und das ist ein Rekord.
Und da waren nur 137 Teslen dabei. Also das waren noch nicht die Model 3.
Sag nicht nur, das ist schon wieder nach oben gegangen.
Ja, es sind schon mehr als in den, ich glaube, mehr als in allen ersten Monaten des Quartals des vergangenen Jahres. Das war
ich glaube, Tesla geht pleite.
Ja, 2018 war deutlich ein bescheidenes Jahr für Tesla. Also, also viele Autos haben sie nicht verkauft. Also
aber sie haben ihren ersten Gewinn gemacht,
Gewinnquartal. Ja, aber in Deutschland war es ein bescheidenes Jahr.
Ja, gut, in Deutschland absolut. Also, jetzt also im Januar 4.648 Fahrzeuge, neue, rein
elektrische Fahrzeuge. Wie gesagt, ohne Model-3-Schwämme.
Ohne Model-3-Schwämme, die
kommen erst noch. Es werden ein paar Model 3 dabei gewesen sein, weil es gibt ja schon ein paar Vorführfahrzeuge und Probefahrtfahrzeuge. Aber mehr als 137 können es ja nicht gewesen sein.
Ja. Und interessant ist auch, die BAFA hat wieder neue Anträge bekommen für Förderungen auf ein Elektroauto. Und das waren im Januar 6.147.
Und dann darunter waren 911 SIG. Anträge für ein Model 3. Schöne Zahl.
Richtig, ja. Apropos 911, in Amerika wurde jetzt ja veröffentlicht, welche Autos denn die größten Kundenzufriedenheit haben oder wo die Menschen am glücklichsten mit sind. Und auf Platz 1, rate mal.
Ja, Customer Satisfaction, ja. Glaube ich.
Platz 1, rate mal.
Mercedes C-Klasse.
Nein.
Audi A4.
Vergiss es.
Lexus H260.
Tesla Model 3.
Aber
auf Platz 2 vor Porsche 911. Das heißt, die Menschen sind mit dem Tesla Model 3 glücklicher als mit dem Porsche 911.
Ja, aber nur
das
minimal.
Muss man sich mal
sehen. Es war in der zweiten Nachkommastelle.
Aber selbst wenn es gleich wäre oder nur knapp drunter, ist das schon bemerkenswert.
Die Leute vor allen Dingen, weil Mercedes C-Klasse, Audi A4, BMW 3er waren in der Liste gar nicht.
Ja.
Also die waren in den Top 15 nicht.
Ja, warum
auch? Also weil Porsche war der einzige deutsche Hersteller bei der Kundenzufriedenheit. Ja.
Also, wir warten auf die Tesla Model 3-Schwemme. Ich habe mitverfolgt im Internet, wie die Leute gucken, wo ist das Schiff gerade und wann legt es endlich ab? Legt es dort an?
Mir war das so klar, dass irgendeiner Seebrücke nachts am Hafen steht und wartet.
Echt? War da jemand?
Ja, es hat jemand Bilder und Videos gemacht von dem Schiff, das da reingezogen wurde in den Hafen.
Okay.
Und ein Schiff wird kommen. und heute gab es dann Bilder von den entladenen Fahrzeugen.
Mhm.
Ja, die gehen gerade sehr steil bei Twitter. Also zumindest in unserer Blase.
Ja.
Und ja, also spannender, also wir haben für den, heute ist Mittwoch, haben wir leider von dem KWA noch keine aufgeschlüsselten Zahlen für den Januar nach Herstellern, nach Fahrzeugtypen. Außer bei Tesla weiß man es, weil die verkaufen Elektroautos und nach Herstellern ist es schon ausgewiesen. Aber noch nicht nach Fahrzeugtypen, wird wahrscheinlich morgen kommen. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, werdet ihr auf meinem Twitter-Account natürlich schon eine schöne Grafik finden, wer da so viele Autos zugelassen hat.
Genau. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das wird, wenn da die Tesla Model 3 auf die Straßen kommen, und zwar in Massen, was das für einen Impact haben wird.
Ja, vor allem, wie es dann am Supercharger wird, weil die haben alle ein halbes Jahr frei Superchargen. Das heißt, die werden erstmal ein halbes Jahr Kilometer roppen wie die Sau.
Haben wir ja gar nicht gemacht, ne?
Mache ich immer noch. Ja. Gerade in der Woche 6000 Kilometer gefahren. Aber anderes Thema. Du hattest gerade gesagt Bruchsal. Ich habe mich ja neulich noch über Bruchsal lustig gemacht.
Und prompt kommt dann Supercharger mit 14 Stalls hin.
Ja, genau. Das war ja angekündigt, war es ja schon seit 2002 oder so. Und
jetzt wird es gerade gebaut.
Vor Christus. Und jetzt kam heute die Meldung bei supercharge.info under construction.
Ja, endlich. Da wird sich der Tesla-Markus freuen. Der wohnt in der Gegend.
Ja, dann kann der Homezone chargen.
Genau.
Ich hoffe, in Hirschberg kommen jetzt auch mal, da haben sie irgendwie schon was planiert. Vielleicht kommen da auch neue hin, weil...
Habe ich da auch schon geladen? Das ist der auf dem Weg nach Frankfurt, der?
Genau, Hirschberg A5.
Wo es so um die Ecke geht, die Lader?
Ja, genau. Genau, McDonalds, Tankstelle und Chinese.
Genau. Ich gehe immer zum Chinesen. Wo gehst du immer hin?
McDonalds. Bei McDonalds aufs Klo. Kaffee trinken.
Okay.
Und mein CO2-Haushalt ausgleichen.
Ja.
Wer von euch ohne Sünde, der werft den ersten Coffee-to-go-Becher.
Genau,
weil Hirschberg ist auch übel mit Homezone-Chargern. Kurz zur Erklärung, Homezone-Charger sind Tesla-Fahrer,
die
in der Nähe eines Tesla-Superchargers wohnen und abends noch schnell Strom holen gehen. Kann man machen, aber wenn du dann an vollen Supercharger gehst und da stehen nur HP und HD-Kennzeichen, denkst du ja auch so,
bisschen doof,
du brauchst jetzt nicht eine Stunde laden, um nach Hause zu kommen.
Ja.
Und oft sind es auch die gleichen. gern auch mal verlassene Fahrzeuge. Also ich habe auch schon öfters gesehen, dass sie dann mit zwei Autos hinfahren, das Model S abstellen am Supercharger, in den Verbrenner einsteigen, wegfahren.
Aber es gibt doch Blockiergebühren.
Ja, aber nur wenn voll ist.
Okay, ja gut.
Die fallen ja nur unter Umständen an. Hat jemand Blockiergebühren in Deutschland bezahlt?
Ja, ich, und zwar obwohl ich nicht blockiert habe. Also ich war in Föhringen, das ist so, bin auch ich oute mich ein bisschen in Homezone-Lader, wobei ich dann schon drauf achte, ob der voll ist oder nicht. Und ich mache halt meine Mittagspause direkt dort. Also schon bevor ich in Tesla gefahren habe, habe ich da meine Mittagspause gemacht. Und da waren keine drei Fahrzeuge an dem 6 Stalls dran und trotzdem musste ich plötzlich eine Blockiergebühr bezahlen. Also es ist sehr eigenartig. Und auch wenn ich alleine da stehe und der Akku voll ist, sagt er mir so, und ab jetzt musst du zahlen.
Ja, hast du das auch eigenartig. Schon physisch bezahlt? Kam jemand und hat gesagt, ja, das
Problem. Nee, aber es ist jetzt in meinem Account drin, 6 Euro bitte zahlen und gib mal deine Kreditkartennummer an, was ich bisher vermieden habe. Und
Gut, die werden schon
beim nächsten Termin
großen Inkasso.
Ja. Ja, aber beim nächsten Termin dort, wenn ich
dann 6 Euro sind 6 Finger, weißt du ja. Ne?
Wenn ich meine 80.000 Kilometer Inspektion machen muss und das ja, kommt jetzt demnächst. Okay. Nee, ich habe jetzt 71.000 Kilometer auf der Uhr in bald 2 Jahren. Also ich bin noch nie so viel gefahren, muss ich ehrlich gestehen. Und ich versuche es ja eigentlich zu vermeiden, aber irgendwie funktioniert
das nicht. Man kann nicht aufhören.
Nee, gut, lass uns mal noch über Veranstaltungen sprechen.
Genau, wir hatten es ja gerade von der Messe. Wir waren nämlich gestern, also Dienstag, hatten wir einen Termin auf der Messe Stuttgart. Mhm. Denn die iMobility wirft ihre Schatten voraus. Da werden wir auch dieses Jahr wieder sein. Wird auch wieder ein Ladepark geben auf der Messepiazza, wo man dann laden kann. Wir werden in der Halle vertreten sein. Wir überlegen gerade noch Standkonzept für unseren Stand, was wir machen. Wir haben schon ein paar Ideen, da können wir vielleicht dann in der nächsten Folge ein bisschen präziser drüber reden.
Das Ganze findet statt vom 25. bis 28. April 2019. Genau,
auf der Messe Stuttgart. Parallel ist dann auch wieder Slow Food und Esomüll. Und dies Jahr neu ist die Babymesse, also eine Babymesse, da kann man dann Babys angucken.
Oh.
Oder ich glaube Babys.
Zeugs also, für Babys.
Zeugs für Babys. Ja, aber das ist ja gerade modern Babys.
Ja, ich hatte auch mal eins.
Ja, das auch mal. Ich war auch mal eins.
Ja, ich auch.
Ich war schon eins, bevor es cool war.
Okay.
Ja, also da können wir ein bisschen mehr erzählen. Dann ist
aber schon mal den Termin blocken, weil ja, ich werde auch bestimmt dort sein, du wirst dort sein, wir uns auch mal persönlich kennenlernen.
Vielleicht
es gibt kein T-Shirt von uns, das muss ich dazu sagen, aber
natürlich gibt es T-Shirts von uns.
Also von uns mit unserem Namen drauf. Also Electrify BW T-Shirts gibt es, das
klar. Ja, ja.
Aber ich meine ein Jérôme Brunel T-Shirt. Oder ein Jana Höfner T-Shirt gibt es da nicht.
So weit kommst du noch, dass die Leute mit meinem Namen auf ihre Brust rumlaufen.
So, also.
Mein Telefon klingelt.
Dein Telefon klingelt, dann blocke ich
bitte. Ich gehe mal kurz ran. Hallo.
Nein, ich drück mal weg. So, okay. Und dann, aber vorher gibt es noch die
LTV. Die ruft immer, das ist lustig, die ruft immer an, wenn ich nicht kann. Meistens, wenn ich in der Supermarktkasse stehe. Hallo, Scherl. und dann so, ja, was ist los? Und dann sagt sie nichts. Aber gut, das gehört ja nicht hin.
LTV. Am 20. bis 22. März
findet genau,
es statt. Was ist das?
Das ist die Elektrotechnik-Fachmesse. Es ist eine Fachmesse, die sich hauptsächlich an Fachpublikum wendet, also an Elektriker und Elektroingenieure und alle, die sich da ein bisschen interessieren. Also da gibt es dann so krankige Schaltungen zu gucken, Kabel und Schalter und Sicherungen und Schaltkisten und so.
Hört sich sehr spannend an.
Soll ja den einen oder anderen geben, der
ja, was machen wir da?
Kabel gucken, Schalter. Nein, wir versuchen gerade den Fuhrpark zu einem Testparcours zu organisieren, für Testfahrten zu machen mit verschiedenen Fahrzeugen. Ein bisschen schwer, also bei den Herstellern und Importeuren direkt ist es schwierig. Die sind da irgendwie so, ja, wir geben das mal weiter und dann hört man nichts mehr. Und jetzt starten wir gerade Plan B und morgen Plan C, dass wir da hoffentlich eine breite Auswahl an Fahrzeugen haben, die man ein bisschen testen kann. Vor allen Dingen Fahrzeuge, die halt für Menschen interessant sind, die auch mal mehr als die Handtasche transportieren müssen, also Handwerker. Und dann natürlich alle Infos rund um die Elektromobilität. Ich werde da sein an den Terminen. Ich werde wahrscheinlich nicht an beiden Terminen da sein, aber an beiden Tagen dabei sein. Aber ich werde auf jeden Fall an einem Tag da sein, falls jemand ein Foto mit mir will oder so.
Mir fällt gerade ein, ich war kürzlich laden bei IKEA, weil ich da eingekauft habe tatsächlich.
Beim IKEA-Laden?
Ja, genau. Und da stand neben mir ein Auto, wo ich mich gewundert habe, was macht der da? Und der kann ja tatsächlich laden. Was ist denn das? Das war ein Vito von Mercedes.
Ja, es ist schon 10 Anträge für den Vito E-Cell in der Bufferliste jetzt für Januar.
Okay, es war ein E-Vito.
Ja.
Und dann kam auch zufällig der Mercedes-Mitarbeiter, der da geladen hat. Und die erste Frage, die wir haben uns ein bisschen unterhalten, hatten wir ein bisschen was über das Auto erzählt. Reichweite, was weiß ich, so um die 150 Kilometer und coole Sache.
Was hat er denn für einen Ladeanschluss?
Das war ein Typ 2.
Also kein CCS.
Er hat Typ 2 geladen. Und das Witzige, und ja, nicht Witzige, aber das Dumme war, Typ 2 war defekt. Hat nicht funktioniert bei ihm. Hat aber nicht gemerkt, erst als er wiederkam. Aber hat gemeint, er kommt trotzdem nach Hause. War ja der IKEA in Sindelfingen und das ist ja dann nicht weit. Jedenfalls, die erste Frage, die man dann gestellt hat, nach so dem Eingangsgeplauder war, was halten Sie denn von Wasserstoffautos? Und ich kann dir sagen, es gibt jetzt einen Mercedes-Mitarbeiter weniger, der Wasserstoffautos toll findet.
Also er hat dich gefragt, was du von Wasserstoffauto hältst.
Ja, hat er gefragt.
Und dann hast du gesagt nichts und dann hat er gesagt, ah ja, gut, wenn Sie das sagen.
Nö, ich habe sie nur ein bisschen erklärt. Ne? ja. Kenne mich ein bisschen aus und ja, das hat er dann, denke ich, verstanden. Also es war ein nettes und sehr interessantes Gespräch.
Und du hast nicht nachgeguckt, ob der ein CCS-Inlet hat oder ein Typ-2-Inlet?
Der hat Typ 2 geladen und da gab es CCS, also er hätte CCS geladen.
Ja, das ist ja kein Argument, das ist ein Mercedes-Ingenieur.
Ja, okay.
Ja, Audi-Ingenieure standen auch schon mit dem amerikanischen Model X am Supercharger und haben dumm geguckt.
Nun gut, dann müssen wir noch ein letztes besprechen, das aber ganz kurz. Aber ich fand das sehr interessant, ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen. Nissan hat ja den ENV 200 und bietet den im Moment elektrisch an und bietet ihn an mit einem Diesel. Und in Europa wird der Diesel ab Sommer abgeschafft. Sprich, die haben gesagt, der ist am Ende seines Zykluses und wir entwickeln da nichts Neues. Wir bieten den nur noch elektrisch an. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil dass ein Autohersteller sagt, so, wir bauen jetzt überhaupt gar keinen Diesel mehr, wir machen es nur noch rein elektrisch, fand ich interessant.
Ja, was soll man auch mit dem Diesel?
Also. Ja, aber dass die langsam das auch einsehen, fand ich interessant.
Ja, gut, jetzt müssen wir mal die Zulassungszahlen, die verkaufen schon noch recht viel von dem Diesel in Europa, von dem ENV 200, also ODE, finde ich eine mutige Entscheidung zu sagen, wir verkaufen den nur noch elektrisch, ja. Also mich wundert es schon, hat es schon gewundert, warum die in New York, als sie die Taxiflotte ausgetauscht haben, da fahren ja NV 200s rum, warum da die noch die Diesel genommen haben und nicht schon damals die Elektro.
Vielleicht wegen der Reichweite, weil die hat, glaube ich, eine 40 Kilowattstunden
Akku. Damals noch 20 Kilowattstunden
Akku. Ja, und jetzt 40, glaube ich.
Ja, aber hat schon Demo.
Ja, aber vielleicht ein 60 kWh Akku wäre vielleicht angemessener.
Ja. Gut, weiß nicht, wie weit die Taxis so fahren in New York, ob die jetzt alle von Lower Manhattan in die Bronx fahren und dann nach LaGuardia. Ich kenne mich aus New York.
Warst du schon mal in New York?
Ich war schon mal in New York.
Ich noch nicht.
Schau mal. Ich war auch schon in San Francisco.
Obwohl wir Franzosen ja die Freiheitsstatue dahingestellt haben. Ne?
Ja.
Eigentlich müsste ich ja eingeladen werden von den Amerikanern. Komm mal zu uns, du hast uns ja damals die Freiheitsstatue gegeben.
Meine Vorfahren väterlichseits kommen ja auch aus Frankreich.
Ja, also? Guckt er doch rum. Also? Und sprichst du Französisch?
Nee, weil das ist schon 300 Jahre her. 250 Jahre her, so rum. Ja, nach der Französischen Revolution waren meine Vorfahren da wohl nicht mehr so willkommen. Da sind sie ausgewandert. In schöne Mainz.
Ja. Wie singt und lacht. Gut. Würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir sind knapp über einer Stunde. Wenn ich es geschnitten habe, sind wir wahrscheinlich bei 30 Minuten.
Genau, wenn man es raushängt, dann
genau.
30 Minuten.
Ja. Gut, dann danke ich fürs Zuhören. Wie gesagt, kommentiert gerne mal die Stromtarife von der EnBW. Würde uns wirklich interessieren.
Wurde ja auch schon reichlich kommentiert.
Ja, aber jetzt bitte auch mal unter dem Podcast oder in Facebook oder wo auch immer. Und wir lesen das auch und knüllen es dann zusammen und schmeißen es in den Papierkorb. Vor allem die Facebook-Einträge, oder?
Ja, genau. Nein, wir lesen das und manchmal reden wir auch drüber und hoffen, dass wir in 2 Wochen wieder einen spannenden Interviewpartner, eine spannende Interviewpartnerin haben.
Ja. Ja. Also ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich vielleicht Elon Musk fragen soll, ob er mal zu einem Interview bereit ist.
Ja, ja, ich habe gestern noch mit ihm telefoniert, habe es vergessen, ihn zu fragen.
Ja, Mensch. Ja. Ah, Mist. Muss ich ihn jetzt auch nochmal anrufen. Mist.
Vielleicht ist er noch daheim, wenn ich komme.
Na gut.
Weil der hat heute Nacht bei mir gepennt.
Jetzt übertreibst du wieder. Jetzt glaubt es wieder keiner. Weißt du, hättest du nicht so dick aufgetragen, dann hätte es jeder geglaubt. Ja, dann hätten die das geglaubt. Und jetzt
der hast pennt du immer einfach, bei mir, wenn er in Deutschland
ist. Du hast mal wieder den Bogen überspannt.
Verstehe ich nicht.
Okay, wir machen den Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bye bye.
107 Lungenärzte hat diese Sendung gefallen.